willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Der Titel meiner Einführung ist Rechtsruck in Frankreich. Der Begriff Rechtsruck ist aber natürlich interpretierbar. Es kann sich um den sozusagen klassenpolitischen Rechtsruck handeln. Und damit haben wir jetzt eindeutig zu tun, was die Revolution von oben, und darauf werde ich gleich eingehen. Es gibt aber natürlich auch den politischen Rechtsruck in Gestalt von Wahlergebnissen zugunsten einer im Falle Frankreichs neofaschistischen Alternative. Also ich würde aus Gründen, die ich erklären kann, in der Debatte den Begriff Rechtspopulismus definitiv und scharf ablehnen. Der Front National hat nichts mit Populismus zu tun. Der Begriff ist Unsinn, wenn er auf den Front National angewandt wird. Aber wir haben es mit einer modernen, an das 21. Jahrhundert angepassten neofaschistischen Partei zu tun. Diese Partei versuchte sich als Alternative zum bestehenden darzustellen und auch als vermeintlich soziale Alternative zu bestehenden, auch wenn die sozialen Inhalte des Diskurs etwas ins Schwimmen und ins Rutschen geraten sind, auch aufgrund innerparteilicher Verwerfungen und Strategiedebatten, innerhalb derer die Partei im Moment ganz intensiv steckt. Das heißt, ich würde am Schluss, wenn ich auf die Opposition eingehe, auch was zur rechten Opposition und ihrem derzeit eher etwas zerfledderten und unentschlossenen Zustand sagen. Was die übrigen politischen Parteien betrifft, weil ich jetzt eher über Klassenpolitik und soziale Bewegung sprechen werde, was die übrigen politischen Parteien betrifft, auch La France Insoumise, würde ich dagegen vielleicht eher auf die Debatte verweisen, wenn es euch recht ist. Also ich würde jetzt keinen Vortrag machen, der auf, oder keine Einführung, keinen Input, der auf Parteien zugeschnitten ist. Bei La France Insoumise haben wir es natürlich mit einer Partei oder parteiförmigen Wahlplattform zu tun, die die sozialen Bewegungen auch bedient, die aus sozialen Bewegungen heraus Stimmen bekommt, die damit Politik, also Parlamentspolitik betreibt. Insofern besteht natürlich ein Link, ein Zusammenhang zwischen sozialer Bewegung und Parteipolitik, nicht dergestalt, dass die Partei das Instrument sozialer Bewegung wäre, auch wenn sie sich manchmal so darstellt, aber dergestalt, dass die Partei sich an die sozialen Bewegungen wendet mit dem Anspruch oder der Behauptung, ihre Vertretung zu sein. Insofern besteht natürlich ein Zusammenhang, aber auf die Parteien betreffenden Aspekte würde ich vielleicht dennoch gerne auf die Diskussion verweisen, wenn es euch recht ist. Ich habe schon angedeutet, ich werde von Klassenpolitik sprechen und von Revolution von oben. Deswegen beginne ich mit dem Einschnitt, den die Wahl von Emmanuel Macron bedeutet. Gehe dann aber auf das zurück, was davor passierte, weil eines der wesentlichen Ereignisse im Moment ist die zweite Stufe der sogenannten Arbeitsrechtsreform. Die kann man aber nicht verstehen, wenn man nicht die erste versteht. Also sozusagen der Sockel der Pyramide, 80% der Reformen sind im ersten Anlauf unter François Hollande im vergangenen Jahr durchgesetzt worden, nach fünfmonatigem Konflikt auf der Straße, zum Teil auch an den Arbeitsplätzen, aber überwiegend auf den Straßen. Nach fünfmonatigem Konflikt von Ende Februar, Anfang März bis in den Hochsommer 2016 hinein. Das Gesetz konnte aber nicht verhindert werden, sondern trat am 8. August 2016 in Kraft. Das ist sozusagen der 80-prozentige Sockel. Und jetzt werden unter Macron auf die Pyramide 20% nochmal oben drauf gesattelt. Auch wiederum mit Widerständen verbunden, mit einem Nachklang der Bewegung vom vergangenen Jahr. Aber einem schwächeren Nachklang gemessen an den Ereignissen, verglichen mit den Ereignissen vom vergangenen Jahr. Darauf werde ich eingehen, dann werde ich darauf eingehen, what comes next? Was kommt als nächstes unter Emmanuel Macron? Weil weitere Reformvorhaben, also Reform immer in Anführungszeichen, in dem Sinne wie der Kapitalismus oder der Neoliberalismus den Begriff der Reform gehijackt hat, den Begriff der Reform, der ursprünglich was anderes bedeutet, also die Idee einer nicht bruchförmig verlaufenden, also revolutionär verlaufenden, aber schrittweise verlaufenden Verbesserung der Gesellschaft für die Lohnabhängigen. Und der Reformbegriff ist ja völlig aus diesem Kontext der Dialektik Reform und Revolution rausgelöst und gehijackt, also geraubt worden. Also wenn ich sage Reform, dann immer in Anführungszeichen, natürlich, jetzt benutzen wir den Begriff mit den Anführungszeichen einfach mal. Also es liegen weitere, in Anführungszeichen, Reformvorhaben in der Schublade. Eines der nächsten Vorhaben wird die Arbeitslosenversicherung und generell die Sozialversicherungskassen betreffen. Und da das auch nicht ganz unwichtig ist, werde ich darauf einen kleinen Ausblick geben. Und dann komme ich auf die politische Konstellation zu tun und was tummelt sich eigentlich an Opposition. Links, was ich kurz streifen werde, ohne allzu parteipolitisch zu werden, wie rechts. Und was ist eigentlich der Stand der neofaschistischen Alternative, die am Anfang und am Schluss steht, insofern als am Anfang steht die Wahl von Emmanuel Macron, der seine Wahl eben insbesondere der Tatsache verdankt, dass er in der Stichwahl um die Präsidentschaft am 7. Mai 2017 der einzige Gegenkandidat zur neofaschistischen Alternative, verkörpert durch Marine Le Pen, gewesen ist. Das heißt, man kann sagen, ein relevanter Teil des französischen Stimmpublikums stimmte nicht für Macron, sondern stimmte gegen Marine Le Pen. Unter dem Vorzeichen, die Krankheit ist schlimmer als der Tod. Und der bürgerliche Demokrat, der vielleicht einige fragwürdige oder unbekannte oder auch als negativ empfundene Vorhaben im Programm hat, ist besser als die Kandidatin, die aus einer eindeutig faschistischen Tradition kommt. Also was den Front National betrifft, ist das eindeutig. Der Front National ist keine neue Partei wie die AfD, in der es faschistische und völkische Tendenzen gibt, aber gemixt mit wirtschaftsliberal-elitären Tendenzen. Der Front National ist eine Partei, die 45 Jahre alt ist, die nicht direkt in der Nachkriegszeit gegründet worden ist. Das heißt, die nicht direkt biografisch an den, also als juristische Person biografisch an den Faschismus der Zwischenkriegszeit und des Zweiten Weltkriegs anknüpft, wo aber die Verbindungslinie klar und eindeutig ist, weil der Front National in einer Zeit der Schwäche der französischen extremen Rechten entstand, also nach dem Mai 1968 und nach der Niederlage der nationalistischen Rechten in den Kolonialkriegen, das Geld, die Logistik, das Know-how für den Organisationsaufbau kam aus dem italienischen Neofaschismus. Aus dem italienischen Neofaschismus kommt auch das Parteisymbol, das der Front National heute noch benutzt, also eine dreifarbige Flamme, eine züngelnde Flamme in den Farben Blau-Weiß-Rot, das Original ist Grün-Weiß-Rot und war das Symbol des italienischen Neofaschismus, also der Partei MSI, Movimento Sociale Italiano, italienische Sozialbewegung, die es in dieser Form heute nicht mehr gibt. Ein Großteil davon wurde durch die Rechte unter Silvio Berlusconi verschuckt und ein Großteil hat sich auch wirklich in gewisser Weise zu einer konservativen Staatspartei gewandelt. Es gibt aber eben noch originär faschistische Kräfte, die auch aus dieser Partei entstanden, die sich sozusagen aufgespalten hat, die Kräfte, die in die Regierungsrechte hineingingen und die Kräfte, die faschistische Bewegungsrechte blieben. In der italienischen extremen Rechten wird diese Flamme kaum noch benutzt, also nur noch von relativ kleinen Fraktionen, die eben aus dieser Erbmasse des Neo- oder heute Postfaschismus hervorgingen. In Frankreich ist es nach wie vor das Parteisymbol des FN. Dieses Symbol bedeutete im italienischen Nachkriegsneofaschismus, dem verkörperte es die Auffahrt der Seele Benito Mussolinis, des Gründers des historischen Faschismus, aus seinem Sarg gen Himmel. Das heißt, wir haben es mit einer Partei zu tun, die eindeutig in der Geschichte des historischen Faschismus verwurzelt ist. Das ist ein Unterschied zu einer Partei wie der AfD. Auch wenn es in der AfD faschistische Tendenzen im engeren Sinne gibt. Björn Höcke zum Beispiel steht dafür und nicht allein er und nationalistisch-völkische und dem Nationalsozialismus verwandte Tendenzen, auch dort natürlich im Sinne eines Nationalsozialismus des 21. Jahrhunderts und nicht der 1930er Jahre, weil die, die nachspielen würden in den historischen Kostümen, was in den 1930er Jahren passiert ist, die wären oder die sind zum Scheitern verurteilt, weil Geschichte sich nicht in identischer Form mit den identischen Kostümen wiederholt. Emmanuel Macron verfügte deswegen am Anfang über eine begrenzte Legitimität. Insofern ist es sogar erstaunlich, wie relativ, die Betonung auf relativ, aber wie relativ reibungslos er jetzt bestimmte, in Anführungszeichen, Reformvorhaben durchzieht, weil die Legitimität ihm am Anfang nicht versprach, dass er widerstandslos wird regieren können. Das hat sich insbesondere bei der 5 Wochen auf die Präsidentschaftswahl folgenden Parlamentswahl vom 11. und 18. Juni dieses Jahres gezeigt. Wir hatten also Macron, der mit 66,1% Mehrheit gewählt wurde, gegen 33,9% für die neofaschistische Herausforderin Marine Le Pen. Wir hatten danach Parlamentswahlen, bei denen historische Rekordergebnisse zu verzeichnen waren, dergestalt, dass es erstmals eine deutliche Mehrheit von Nicht-Teilnehmern und Nicht-Teilnehmerinnen an der Wahl unter den Stimmberechtigten gegeben hat. Wir hatten also im zweiten Wahlgang eine Wahlenthaltung in Höhe von 57%, plus innerhalb der 43% die Stimmen gingen bei der zweiten Runde der Parlamentswahl, plus also genau 9,9% ungültig Stimmen, was auch ein historischer Rekordwert war, normalerweise immer 1-2% ungültig abgegebene Stimmen. Da gibt es immer Leute, die sich irren, die entweder was Falsches in den Umschlag stecken, das heißt einen mitgebrachten Zettel, der aber nicht auf dem Tisch lag, oder die den Zettel zerknüllen oder was draufschreiben, irrtümlich falsch abgegebene Stimmen. Aber bei 10% handelt es sich um einen politischen Akt, wenn sich das plötzlich verfünf- oder verzehnfacht. Das heißt, wir haben einen Präsidenten, der eigentlich gewählt worden ist, nicht wegen, sondern trotz seines Programms. Wir haben einen jungen Präsidenten, der gleichzeitig aber auf die Unterstützung eines Teils der Gesellschaft bauen kann, aus zwei Gründen. Das eine ist, Macron profitierte von einer Stimmung, die sagt, wir haben die Schnauze voll von den Parteien, die sich da seit 40 Jahren, 50 Jahren an der Regierung abwechseln. Das heißt, die konservative oder bürgerliche wirtschaftsliberale Rechte, in Frankreich vor allem verkörpert durch die als neogaullistisch bezeichnete Rechte, auch wenn sie mit dem historischen Gaullismus nicht mehr viel gemein hat, und die sozialdemokratische, in Anführungszeichen, Linke. Das heißt, es gab dieses diffuse Gefühl, Schnauze voll von diesen Parteien. Wir hatten zum Beispiel die Bilanz der Sozialdemokratie, die 5 Jahre an der Regierung war, die wirklich alle Hebel hatte. Sie stellte den Präsidenten, François Hollande, seit dem 6. Mai 2012. Sie stellte den Premierminister. Die Sozialdemokratie regierte eine Zeit lang 20 von 21 Regionen im europäischen Frankreich, also Überseeregionen mal ausgeklammert. Es gab erstmals von 2011 bis 2015 zum ersten Mal eine sozialdemokratische Mehrheit im Senat, das heißt im Oberhaus des Parlaments. Das gab es noch nie, weil der Senat ist die Verkörperung der Gebietskörperschaften in Frankreich. In Frankreich gibt es keine Bundesländer, es gibt Regionen, aber der Senat besteht überwiegend von Vertreterinnen der kleineren Kommunen und der Bezirke. Das heißt, im Senat gibt es dadurch, dass das ländliche Frankreich überrepräsentiert ist, strukturell eine konservative Mehrheit. Ab dem 25. September 2011, also ein halbes Jahr vor der Wahl von François Hollande zum Staatspräsidenten, gab es eine sozialdemokratische oder sozialdemokratisch-linksliberale zusammengesetzte Mehrheit im Senat, in dem es noch nie eine andere als eine konservative Mehrheit gegeben hatte. Das heißt, dieser sozialdemokratische Präsident hatte Hebel, über die noch kein sozialdemokratischer Präsident vor ihm verfügte. Okay, unter der 5. Republik gab es überhaupt nur einen sozialdemokratischen Präsidenten vor ihm, nämlich François Mitterrand. Es gab aber sozialdemokratische Regierungen, unter anderem unter Lionel Jospin, wo aber der Präsident aus dem gegnerischen Lager war mit Jacques Chirac. Das heißt, es gab noch nie eine sozialdemokratische Regierung, die über so viele Hebel verfügt hätte. Und dennoch ist nicht ein Millimeter sozialdemokratische Politik umgesetzt worden. Weil die Politik vom ersten Tag an, nicht im Laufe der Legislaturperiode, sondern vom ersten Tag an alles andere als sozialdemokratische Handschrift hatte. Das begann nach der Sommerpause und nach einer relativ entscheidungsarmen Periode, nach der Wahl von François Hollande mit dem Reformpaket, das auf den Galois-Report folgte. Der Galois-Report ist ein Untersuchungsbericht über die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs, der am 6. November 2012 vorgelegt wurde und der eben sagte, wie man Wettbewerbshindernisse beiseite räumen solle. Und das war natürlich ein kapitalfreundlicher Report, wo es darum ging, Investitionshindernisse zu beseitigen. Schon am Arbeitsrecht rumzudoktern, indem es etwa erlaubt wird, betriebliche oder auf Unternehmensebene Vereinbarungen zu treffen, die vom Kollektivvertragslohn, vom Branchenlohn, also in Deutschland würde man sagen vom Tariflohn, von nach unten abweichen oder die an der Arbeitszeit rumdoktern, wo lohnabhängigen Vertreter Verzicht unterschreiben, aber gerechtfertigt mit der Rettung von Arbeitsplätzen. Das war zum Beispiel ein Gesetz, was daraus folgte, ein Gesetz vom Juni, vom 14. Juni 2013. Wir hatten dann den nächsten Schub, den sogenannten Pakt für Verantwortung, bekannt gegeben von François Hollande in seiner Neujahrsrede, die er am Abend des 31. Dezember 2013 hielt. Wir hatten also vor der Arbeitsrechtsreform von 2016 schon die Serie von Entscheidungen, die klar in die Richtung der Durchreformierung Frankreichs im Sinne des Kapitals weisen. Das heißt, wir hatten von Anfang an keine sozialdemokratische Politik. Wir hatten eine vergleichbare Enttäuschung der rechten Wählerschaft mit Nicolas Sarkozy aus anderen Gründen in der Legislaturperiode oder während des Präsidentschaftsmandats 2007 bis 2012. Das heißt, wir hatten eine gewisse Diskreditierung der hergebrachten Parteien. Macron hat davon profitiert, ebenso wie die extreme Rechte, also der Front National, davon profitiert hat. Das ist ein Grund, warum er eine auch da wieder eher negative, also gegen die anderen Parteien gerichtete Anfangslegitimität genoss, die aber nicht unbedingt eine Legitimation seines Programms und seiner Vorhaben war. Ein zweiter Aspekt ist, dass es durchaus einen Teil der Gesellschaft gibt, der sich positiv in dem, was Emmanuel Macron verkörpert, wiedererkennt, wiederfindet. Was verkörpert Macron eigentlich? Also zunächst auf der Ebene der Struktur verfügt er über ein Parteiunternehmen, das nicht von der Ideologie, aber von den Strukturen ungefähr vergleichbar ist mit Silvio Berlusconis Parteiunternehmen Forza Italia. Also nicht von den politischen Inhalten. Berlusconi hat seit seiner ersten Regierung, gebildet nach der italienischen Parlamentswahl vom 27. März 1994, also seine erste Regierung von April bis Dezember 1994, die dann an einer Rentenreform scheiterte. Seit seiner ersten Regierungszeit ab hat Berlusconi im Verbund mit den italienischen Neofaschisten oder später sogenannten Postfaschisten und mit der rassistischen Regionalpartei Lega Nord regiert und er hatte immer auch scharfe Spitzen gegen Migration in seinem Programm. Der Inhalt ist nicht derselbe bei Macron, der Inhalt wird eher linksliberal transportiert. Das heißt, es gibt zumindest verbal ein Bekenntnis zu Multikulturalität, zu religiöser, interreligiöser Toleranz, zu Weltöffnung. Das heißt, der Inhalt ist nicht derselbe, aber die Struktur ist vergleichbar mit dem Parteiunternehmen von Silvio Berlusconi. Das heißt, wir haben eine lockere Struktur, wir haben einen diffusen Haufen, dessen Mitgliedschaft erstmal aus Leuten besteht, die im Internet anklicken, dass sie gerne mitmachen möchten. Wir haben null Strukturen innerparteilicher Beteiligung, das heißt, wir haben einen Vorstand, der in keiner Weise durch die formalen Mitglieder legitimiert ist. Es gibt kein Verfahren zur Wahl des Vorstands durch die Mitglieder, sondern wir haben einen Vorstand, der zunächst eingesetzt war von oben, also von dem Kreis um Emmanuel Macron. Die Partei ist zunächst En Marche, also in Bewegung, rein zufällig mit denselben Initialien EM wie Emmanuel Macron, ganz zufällig natürlich, also eine auf eine Person zugeschnittene Partei. Wir hatten zunächst einen Vorstand, der sozusagen eigenmächtig von oben eingesetzt war, von dem Klüngel, durch den Klüngel rund um Emmanuel Macron. Wir hatten jetzt am 18. November 2017, also vor zwei Wochen, als ihr eure zweite Tagung hattet, eine Art Parteitag dieser Struktur, die inzwischen nicht mehr En Marche heißt, sondern La République En Marche, die Republik in Bewegung oder die Republik, die nach vorne geht. Da wurde der Vorstand gewählt, aber durch die Kader, die dort zusammentrafen, das heißt die Leute, die Führungsfunktionen bekleiden, von Anfang an, die wählten unter sich den neuen Vorstand. Es gibt aber kein Wahlverfahren für die Mitglieder. Es gibt auch keinen Haushalt für irgendwelche Basisgliederungen. Also in einer herkömmlich strukturierten Partei gibt es einen Verteilungsschlüssel, das heißt, die Mitglieder bezahlen Beiträge und so viel geht an einen Ortsverband, so und so viel geht an einen Kreisverband, so und so viel geht an die nationale Ebene. Das gibt es nicht, sondern es gibt schlicht keine Geldmittel, die vorgesehen sind für untere Gliederungen. Sondern untere Gliederungen, die treffen sich und dann wird diskutiert, was für eine Haustürkampagne machen wir oder welches Marketing machen wir. Es gibt aber keinen Haushalt, um irgendeine Parteigliederung zu unterhalten. Das heißt, entweder die Leute wursteln sich durch, machen, was sie wollen, aber oben machen die Leute auch, was sie wollen, oder sie kriegen Geld für Kampagnen. Also es wurde dann zugestanden, nachdem es etwas Unmut gab im Laufe des Sommers, aber ein bisschen demokratische Strukturen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da wurde gesagt, okay, wir führen jetzt Budgetmittel ein für untere Parteigliederungen, die aber kampagnengebunden sind. Das heißt, wenn die nationale Ebene sagt, wir machen jetzt was weiß ich, eine Mitgliederwerbungskampagne, dann wird dafür Geld zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben eine obere Ebene, die abgehoben ist, die im Prinzip macht, was sie will. Kleiner Seitenhieb, ein ähnliches, auch da wieder nicht auf inhaltlich vergleichbare, aber auf struktureller Ebene, ganz ähnliches Phänomen haben wir übrigens bei der Wahlplattform von Jean-Luc Mélenchon. Weil auch da haben wir den Vorstand, der macht, was er will und der von oben eingesetzt ist. Das scheint im Moment die Mode zu sein bei neu gegründeten Parteien in Frankreich. Und wir haben sozusagen einen diffusen Haufen. Bei Macron ist es sehr diffus, bei Mélenchon ist es strukturierter. Aber auch da geht viel über Internet und virtuelle Beteiligung. Aber wir haben bei Mélenchon einen diffusen Haufen von Zehntausenden von Leuten, die sich im Internet eingeklickt haben, die auch keinen Beitrag bezahlen. Also das ist wieder der Vorteil. Es gibt kein Geld für untere Parteigliederungen, es gibt aber auch keinen Beitrag, sondern man klickt halt und sagt, ich will da mitmachen und dann wird man irgendwie mitgezählt. Das ist sozusagen die postmoderne Partei, damit natürlich möglichst die Führung möglichst wenig an irgendwas festnagelbar ist, an irgendwelchen Verfahren, an irgendwelchen Legitimationsverfahren oder an irgendwelchen Debatten. Wir haben jetzt auch einen leichten Mitgliederschwund, also es gibt sicherlich Leute, die mit den Füßen abstimmten und die gingen. Wir haben aber auch 100 Mitglieder, die kollektiv austraten, kurz vor diesem Pseudoparteitag vor zwei Wochen, am 18. November. Aber das verpufft natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung. Also dadurch, dass die ihre Erklärung kurz vor dem Pseudoparteitag raushauten, wird das ein bisschen, ging das durch die Medien, aber das verpufft. Wir haben aber jenseits dieser Struktur schon einen gewissen Inhalt, der eben drin besteht aus einem Diskurs, der Weltoffenheit affirmiert, der sagt, EU ist gut, weil EU bedeutet Erasmus studieren in Ungarn, Finnland, Griechenland, Deutschland, Italien. EU bedeutet Reisefreiheit. Das heißt, es gibt sozusagen einen Diskurs, der sagt, die Neuaufstellung der internationalen Arbeitsteilung mit der EU-Integration und mit der Globalisierung, die vor allem als kulturelles Element dargestellt wird, das heißt als Element kulinarische Vielfalt, Reisefreiheit in Europa, Erasmus. Und es gibt einen Teil der Gesellschaft, der das so wahrnimmt. Also einen Teil der Gesellschaft, dem es relativ gut geht, der eher, sagen wir mal, bildungsaffin ist. Es gibt ja Millionen von Leuten, die durch Erasmus-Studiengänge durchgingen. Der neoliberale Kapitalismus und die EU-Integration, das ist alles toll, weil man individuelle Möglichkeiten hat, die man vorher nicht hatte. Reisen ohne seinen Pass an der Grenze vorzuzeigen, von Finnland bis Portugal und so weiter. Leitende Angestellte, Studierende, die noch nicht im Erwerbsleben stehen, Unternehmer, also selbstständige Unternehmer, Unternehmerinnen, Manager. Das heißt, es gibt 20% der Gesellschaft, 25%, die sich positiv in dem, was Macron verkörpert, wiedererkennen. Macron war kein völlig unbekannter, keine völlig unbekannte Figur, auch wenn die große Öffentlichkeit nicht unbedingt mitbekam, wofür er stand. Macron tauchte zum ersten Mal in der aktiven Politik auf im Jahr 2008, nach einem kurzen Intermezzo, wo er mal im Laufe seiner Studienlaufbahn eine sozialdemokratische Kommunalkandidatur erwogen hat. Das ist eher anekdotisch. Er hat dann auch verzichtet auf die lokale Kandidatur, aber das war, um einen Fuß einen kleinen Fuß in der Tür der Politik zu haben. Aber jenseits dieser Anekdote mit der kommunalen Kandidatur war Macron der Berichterstatter für die Attali-Untersuchungskommission im Frühjahr 2008. Attali, Jacques Attali, ist ein intellektueller Clown der herrschenden Klasse in Frankreich, ist ein Geschäftsbanker, der François Mitterrand beriet am Élysée, war einer der Visiteurs du soir, das heißt einer der abendlichen Besucher, die Mitterrand mal mehr, mal weniger kuriose oder verrückte Ideen einzuflüstern versucht. Und Attali ist jemand, der immer mal wieder auftaucht und irgendwelche mal mehr, mal weniger originell sein wollenden Vorschläge präsentiert. Die Vorschläge, die 320 Vorschläge, die Attali im Frühjahr 2008 unterbreitet, waren allerdings nicht sonderlich originell, sondern das war auch ein Paket, das damals dem Präsidenten Nicolas Sarkozy vorgelegt wurde zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Frankreich. Da ging es unter anderem um Einschränkung von Umweltvorschriften, damit mehr gebaut und mehr Projekte durchgesetzt werden könnten. Da ging es auch um Flexibilisierung im Arbeitsrecht, da ging es um die Öffnung von Berufsgruppen, die zu sehr unter sich sind, also was weiß ich, dass man Uber in Konkurrenz zu Taxifahrern setzen kann, dass man keine Taxizulassung mehr braucht, um Dienstleistungen anzubieten, das ist ja auch gekommen, das gibt es inzwischen, damals haben die Taxifahrer protestiert, es gab im Februar 2008 kilometerlange Staus, weil die Taxifahrer gegen diesen Vorschlag protestierten, diesen Kampf gibt es ja überall, den gab es auch in Kairo, den gibt es in Jakarta, in Indonesien, Taxifahrer gegen andere Leute, die jetzt ihre Transportleistungen anbieten. So gab es 320 Vorschläge im Bereich Arbeitsrecht, im Bereich Umweltrecht, was man alles sozusagen entbürokratisiert, verschlankt und modernisieren soll. Und der Berichterstatter dieser Kommission war der damals 30 Jahre junge Emmanuel Macron. Das heißt, in der politischen Klasse wurde er schon wahrgenommen, aber in der Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit hat diesen Attali-Bericht wahrgenommen, aber der Name Macron war nach außen hin unbekannt. Sarkozy, im Unterschied zu seinem Nachfolger Hollande, hat einen Großteil der Vorschläge, die ihm gemacht wurden, nicht umgesetzt, sondern ein Großteil des Rapports verschwand in der Schublade, was Hollande macht. Dem wurde wiederum ein Rapport vorgelegt von Louis Gallois. Louis Gallois war ein Typ, der unter anderem Chef von Airbus war und der französischen Bahngesellschaft, also ein Unternehmer, aber mit Staatsanbindung, weil die französische Bahn ist noch ein Staatskonzern, also ist noch nicht in der Aktiengesellschaft überführt. Gallois macht den Bündel von Vorschlägen und Hollande ging am nächsten Tag dran, einen Teil zumindest davon umzusetzen. Sarkozy hat zunächst mal reagiert, als er diesen neoliberalen Rapport von Attali bekam und das ging erstmal in der Schublade verstaubt. Weil Sarkozy sagte sich, das ist heikel, das ist heiß, das machen wir nicht, das ganze Paket auf einmal auf und vor allem, man muss dazu sagen, 2008 war natürlich eine Periode, wo die Finanzkrise über den Atlantik zu schwappen begann. Das heißt, Sarkozy sagte sich, zu Beginn der Krise ist es ungeschickt, wenn man dieses Paket aufmacht. Macron war dann später, das wurde durch Öffentlichkeit weniger wahrgenommen, Sekretär, also Berater im Élysée-Palast, nach der Wahl François Hollande 2012. Und er wurde zum Wirtschaftsminister im Oktober 2014 bei der Regierungsumbildung. Im August 2014, im selben Moment, als Manuel Valls, der rechtssozialdemokratische Premierminister, seine Regierung umbildete, im selben Moment, wo Valls, der rechtssozialdemokratische Premierminister, seine Rede beim Arbeitgeberverband MEDEF hielt, wo er den berühmten Satz "J'aime l'entreprise", also ich liebe das Unternehmen, raufhaute, was natürlich eine klare Richtungsmarkierung war. In dem Moment wurde Macron Wirtschaftsminister. Macrons Bilanz als Wirtschaftsminister ist unter anderem verbunden mit der Einführung der Flix, was in Deutschland Flixbusse heißen würde, was in Frankreich Car Macron heißt, Car heißt Bus, was Flixbus und andere Gesellschaften sind, also was der Bahn Konkurrenz macht, das ist eines der wesentlichen Ergebnisse seiner Politik, wie der Neueinstieg in die Atomenergie, also die nächste Reaktorgeneration mit dem EPR, das ist auch Macrons Handschrift als Wirtschaftsminister. Also Macron war in Wirtschaftskreisen bekannt, in der breiten öffentlichen Meinung etwas weniger, weil er nicht in der ersten Reihe stand von dem, was als Politik, als Regierungspolitik wahrgenommen wurde. Er war nicht einer der Minister, die ständig in den Medien waren, auch mit kontroversen Absichten und Plänen. Das heißt, er war jetzt nicht einer, der besonders umstritten war in der Regierung. Der aber natürlich als Wirtschaftsminister seinen Einfluss auf das Regierungshandeln hatte. Macron hat also seine Kandidatur im Herbst 2016 auf die Startrampe gebracht, war im August 2016 nach genau 2 Jahren als Wirtschaftsminister zurückgetreten, aber eben um seine Kandidatur vorzubereiten und profitierte von seinem Nimbus, von seiner Aura als Newcomer und auch eben von diesem Reflex weg mit den alten Parteien, die uns nur Schlechtes brachten. Macron kündigte einige seiner Vorhaben im Wahlkampf an, aber nicht alle. Er kündigte aber tatsächlich im Wahlkampf an, dass er unter anderem das Arbeitsrecht erneut reformieren möchte, nach der Reform, die viel böses Blut im Jahr 2016 gebracht hatte. Und seine Kandidatur begann 2-3 Monate später, nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 8.8.2016. Macron kündigte im Wahlkampf, er hat es tatsächlich gesagt, an, ich werde das Arbeitsrecht per Ordonnance reformieren. Das heißt, durch Regierungsverordnungen mit Gesetzeskraft. Das heißt, Texte, deren Inhalt im Parlament nicht debattiert worden ist, im Unterschied zu einem Gesetz. Das Arbeitsgesetz vom vergangenen Jahr unter Hollande wurde im Parlament debattiert mit der Besonderheit, dass die Regierung einen Verfassungsartikel, eine Verfahrensregel der französischen Verfassung, den berühmten Artikel 49 Absatz 3 anwandte, die es erlaubt, die Sachdebatte auszusetzen, auszuhebeln, wenn die Regierung die Vertrauensfrage stellt. Es gab 3 Lesungen zum Gesetz und in allen 3 Lesungen hat die Regierung sozusagen diesen Revolver auf die Schläfe der Abgeordneten gesetzt. Das heißt, entweder er müsste die Regierung stürzen oder die Sachdebatte, die Aussprache zum Gesetz ist beendet. Es gab vorher Regierungen bereits, die diesen Verfassungsartikel einsetzen, um Schwierigkeiten im Parlament zu überwinden. Der Unterschied ist, zum Beispiel die sozialliberale Regierung unter Michel Rocard von 1988 bis 1991 hat diesen Artikel sehr extensiv eingesetzt, weil es eine Minderheitsregierung war, mit einer konservativen Opposition einerseits und einer parteikommunistischen Opposition andererseits, die sich nicht auf eine gemeinsame neue Regierung hätten einigen können. KP einerseits, Konservative andererseits, die aber die Regierung immer in die Minderheit brachten bei Sachabstimmungen. Es gab früher Regierungen, die diesen Artikel benutzten. Das Neue war nur, Manuel Valls als, sagen wir mal, Sozialdemokrat vom Schlag Gustav Noske, Valls hat diesen Artikel gegen das eigene politische Lager benutzt. Das heißt, Valls hat diesen Artikel benutzt, um das sozialdemokratische Lager, das die Mehrheit im Parlament hatte, zu knebeln, aus dem er selber hervorging. Das ist der Unterschied. Vorherige Regierungen hatten diesen Artikel benutzt, um die Schwierigkeiten, eine parlamentarische Mehrheit aus dem eigenen Lager zu finden, zu überwinden. Also Regierungen, die sich nur auf eine Minderheit im Parlament stützen konnten. Wenn Valls von Anfang an ein minoritärer Sozialdemokrat war, Valls war Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur, da wird ja seit 2006 immer in Urabstimmung mit der Mitglieder- und Sympathisantenbasis drüber entschieden. Valls war 2011 Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur 2012 gegen Hollande und trat mit dem originellen Vorschlag an, man müsse dringend den Namen der Partei ändern, um das Wort sozialistisch aus dem Namen der Partei zu verbannen. Er hielt dafür zwischen 5 und 6%, er wird seitdem auch Monsieur 5% genannt. Aber Hollande hatte dann auch nichts Dringenderes zu tun, als ihn zum Leiter seines Wahlkampfs und dann später zu seinem Innenminister, also dem populärsten Minister, aufgrund der Medienberichterstattung über Ausländer und innere Sicherheit, und dann zu seinem Premierminister zu machen. Das war natürlich auch immer eine Richtungsentscheidung an das Kapital gerichtet. Also dieser Gustav Noske, Sozialdemokrat, der Valls war derjenige, der das gegen das eigene politische, oder zumindest gegen das formal eigene politische Lager einsetzt. Macron sagte im Wahlkampf, ich werde diese Reform im Arbeitsrecht fortsetzen, aber ich werde es gleich am Parlament vorbei tun. Also Ordonnance, das läuft so, das Parlament gibt der Regierung die Ermächtigung, an seiner Stadt als Gesetzgeber aufzutreten. Das heißt, das Parlament nimmt ein generelles Befähigungsgesetz, wenn man es übersetzen will, an. Man könnte sagen, Ermächtigungsgesetz, ist aber natürlich nicht im Sinne von Adolf Hitler, 30. Januar 1933, also keine falsche Polemik, keine falschen Geschichtsvergleiche, die mehr als hinken würden. Auf Französisch sagt man Loi d'habilitation, also Befähigungsgesetz. Das Parlament gibt generell der Regierung die Befugnis, erteilt die Befugnis, an seiner Stadt den Gesetzgeber zu spielen. Dann legt die Regierung den Text vor, das passiert am 31. August dieses Jahres. 159 Seiten Text, Verordnung. Also es ist erstmal die Verordnung, weil es von der Regierung allein kommt. Und dann nimmt das Parlament aber nochmal ein Ratifizierungsgesetz an. Da wird dann aber nicht über die einzelnen Regeln und über den Inhalt und ob es gut oder schlecht ist gesprochen, sondern da wird darüber gesprochen, ob die Regierung den Rahmen, der thematisch abgesteckt worden war, eingehalten hat. Das heißt, ob die Regierung sich an die Vereinbarung gehalten hat. Diese Parlamentsdebatte findet gerade statt. Am Donnerstag endete die erste Lesung, also die Abstimmung, wo das Parlament sagte, okay, grünes Licht, alles klar, in Ordnung, die Regierung hat sich an den Rahmen, hat sich an die Vereinbarung gehalten. Das heißt, Macron hatte seine Absicht verkündet, diese Reform fortzusetzen. Worum geht es eigentlich bei dieser Reform? Man hört manchmal in Deutschland, ich höre das oft, auch wenn ich von Anmoderatoren, Moderatorinnen bei Vorträgen angekündigt werde, ich war vor 2 Wochen bei Verdi in Stuttgart, da sagte der Anmoderator, das ist die französische Hartz-IV-Reform. Das stimmt nicht, weil es gibt einen Unterschied. Die Hartz-IV-Reform setzte den Druck auf die Klasse dort an, wo der auf dem Umweg über die Erwerbslosen Druck auf die Lohnabhängigen ausgerichtet wird. Das heißt, Hartz IV erhöhte vor allem den Druck auf die prekär Beschäftigten, das heißt die geringfügig Beschäftigten mit der Einführung der Minijobs. Und Hartz IV erhöht den Druck auf die Erwerbslosen, was natürlich dafür sorgt, dass die Lohnabhängigen im Unternehmen sagen, halte nur die Klappe, flieg nicht raus, weil wenn du rausfliegst, dann geht's dir dreckig. Dann geht's dir richtig dreckig. Das könnte in Frankreich, oder das könnte nicht, das wird kommen, nur der Hebel wird in Frankreich nicht direkt dort angesetzt. Aus einem einfachen Grund, aufgrund der Strukturen wäre es für die Regierung schwieriger, oder ist es für die Regierung schwieriger, den Druck direkt bei den Erwerbslosen anzusetzen. Der Grund ist, dass der Gesetzgeber in Frankreich nicht direkt das Schicksal der Erwerbslosen bestimmt, sondern die Arbeitslosenkasse wird paritätisch verwaltet durch Gewerkschaftsvertreter, Vertreterinnen und Arbeitgebervertreter. Das ist wie ein Parlament. Die Hälfte der Sitze wird durch verschiedene Gewerkschaftsverbände besetzt, die Hälfte durch die Arbeitgeberverbände. In der Regel regiert eine Koalition aus der CFDT, dem zweitstärksten Gewerkschaftssachverband mit an der Spitze rechtssozialdemokratischer Ausrichtung und Arbeitgeberverbänden. Aber es muss sozusagen immer Mehrheiten geben für Beschlüsse, die die Rechte der Erwerbslosen verändern. Die Ansprüche und die Rechte. Darüber wird alle 2 Jahre verhandelt, deswegen habt ihr jedes zweite Frühjahr in Frankreich eine soziale Bewegung. Wir hatten sie zwischen März und Mai 2014. Wir hatten eine Bewegung als Bestandteil des damaligen Arbeitskonflikts und Arbeitsrechtskonflikts. Wir hatten wiederum eine starke Bewegung rund um die Neuverhandlung der Regeln zur Erwerbslosenkasse von März bis Juni 2016. Damals ging es sehr lang. Dadurch aber, dass die sogenannten Sozialpartner, also die Sozialverbände, Gewerkschaft und Kapitalverbände, ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben. Die Regierung muss dann das, was die vereinbart haben, umsetzen in Verordnung. In der Regel hält die Regierung sich dran, was die sogenannten Sozialpartner ausgemacht hatten. Kann die Regierung nicht direkt per Gesetz aktiv werden und die Ansprüche der Erwerbslosen verändern oder einschränken. Macron plant das zu ändern. Ich werde auch nachher sagen, wie und warum. Aber bislang ist es so, dass der Gesetzgeber nicht direkt den Hebel ansetzen kann. Deswegen lief der Angriff in Frankreich nicht an derselben Flanke, an derselben Front wie bei den Hartz-Gesetzen, also um den Druck auf die Klasse, auf dem Umweg über die Erwerbslosen zu erhöhen. Das war sozusagen in Deutschland erstmal der Weg des geringsten Widerstands. In Deutschland hätte es mehr Widerstände gegeben, wäre der Gesetzgeber hingegangen und gesagt, wir ändern die Regel zur Tarifautonomie, wir ändern was an der Tarifhoheit der Gewerkschaften. Ich glaube, dann hätten die Gewerkschaftsapparate stärker aufgeschrien. In Frankreich verläuft es umgekehrt. Der Gesetzgeber ändert zuerst die Regel, erstens im individuellen Arbeitsrecht. Ich werde gleich darstellen, wie genau, insbesondere zum Kündigungsrecht. Und zweitens ändert der Gesetzgeber aber auch die Regeln über Kollektivverhandlungen, wie man in Frankreich sagt, also Negotiation Kollektiv. In Deutschland würde man Kollektiv Bargaining in Englisch, in Deutschland würde man sagen Tarifverhandlungen. Zunächst, worum geht es in der Reform? Ich sage jetzt jeweils, was die erste Stufe und was die zweite Stufe ist, weil sie zusammenhängen. Die erste Stufe ist das individuelle Arbeitsrecht, da geht es vor allem um das Kündigungsrecht. Es geht dann auch um die Artikulation, um das Zusammenschrauben von individuellem Arbeitsvertrag und Kollektivvertrag. In Deutschland würde man sagen Tarifvertrag. Beim Kündigungsrecht war der ursprüngliche Plan, also der Vorentwurf war schärfer als das, was letztendlich umgesetzt wurde im Sommer 2016. Der Grund war, glaube ich, dass die Regierung unter Manuel Valls erwartete, dass die Widerstände gering ausfallen würden. Die Regierung glaubte, die Widerstände würden gering ausfallen, weil wir waren in einem Kontext, wo alle Leute redeten von Dschihadismus, also nach den Attentaten vom November 2015, von innerer Sicherheit, von nationaler Identität, weil die Debatte um Terrorismus natürlich auch als Ausländer- und Islamdebatte geführt wurde. Das heißt, die Regierung glaubte, die Leute sind so abgelenkt mit solchen Fragen. Das Regierungslager diskutierte damals auch Alfred zum Beispiel über den Entzug der französischen Staatsangehörigkeit für Terroristen. Mit doppelter Staatsangehörigkeit, das war anscheinend das allerdringendste Problem, was natürlich Dschihadisten wahnsinnig von ihren Taten abhalten wird, weil sie haben so Furcht, wenn sie sich bei einem Attentat in die Luft springen, dass ihnen hinterher die Staatsbürgerschaft entzogen wird, das abhält natürlich. Das war die Debatte. 3 Monate lang diskutierte Frankreich über das Problem der doppelten Staatsbürgerschaft im Zusammenhang mit dschihadistischem Terrorismus. Es war natürlich eine ideologische Debatte, eine ideologische Scheindebatte, wo sich Rechte unterschiedlicher Schattierungen von rechten Sozialdemokraten über Konservative bis Neofaschisten gegenseitig mit Symbolpolitik zu übertrumpfen versucht. Aber die Regierung glaubte, die Regierungsspitze glaubte, die Leute sind damit so in Atem gehalten, dass da nicht viel kommen wird zu sozialen Fragen. Es passierte im Prinzip ein bisschen das Umgekehrte, das heißt, der Widerstand hat sich gebündelt, weil viele Linke und viele Bewegungsaktivisten, Aktivistinnen und viele Gewerkschaftsaktive sich sagten, jetzt oder nie. Wenn wir das jetzt passieren lassen, erstens wird das Gesetz solche Verschlechterungen auch bei der Verhandlungsmacht der Gewerkschaften durchsetzen und zweitens, wenn wir jetzt das passieren lassen, dann ist endgültig die Debatte nur noch bei diesem Identitätskack angesiedelt und dann haben wir endgültig verloren. Das heißt, es gab stärkere Widerstände, als die Regierungsspitze mutmaßlich erwartete. Ich sage nachher noch was zum Verlauf der Widerstände. Der Vorentwurf sah vor beim individuellen Arbeitsrecht zwei Sachen, dass die Abfindungszahlung für Kündigung gedeckelt, also einer verbindlichen Obergrenze, über die die Arbeitsgerichte nicht drüber gehen dürfen, unterstellt werden. In Deutschland reicht man Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen ein, um den Job zurückzubekommen. Das gibt es in Frankreich nicht. Es gibt die Möglichkeit, nicht innerhalb von 2 Jahren, ich benutze mal den deutschen Ausdruck, Kündigungsschutzklage zu erheben, da geht es aber von vornherein nicht um den Job zurück. Darum geht es in Frankreich von vornherein nicht. Also der Arbeitgeber muss einverstanden sein, damit es den Job zurückgibt, sonst gibt es den Job nicht zurück. Man hat 2 Jahre Zeit, auf Abfindung zu klagen. Bis zu dem sozialdemokratischen Gesetz von 2013 hatte man sogar 5 Jahre Zeit, dann wurde es verkürzt von 5 Jahre auf 2 Jahre. Das klingt jetzt für deutsche Verhältnisse sehr lang. Es kann aber eine Rolle spielen, also ich bin Anwalt im Arbeitsrecht. Es gibt Leute, die nach 2 Jahren sagen, komm, ich habe es aus dem Kopf, ich will gar nicht mehr an diesen Sack von Arbeitgeber, wo ich damals war, denken, ich habe einen neuen Job, vergiss es. Also eine lange Frist kann auch eine Falle sein, weil die Leute es dann auf die lange Bank schieben und dann hinten runterfallen lassen. Es gibt aber Fälle, wo es wichtig ist, ob man 2 oder 5 Jahre hat, nämlich wenn man auf Beweismittel wartet, zum Beispiel auf Zeugenaussagen von früheren Kollegen und Kolleginnen. Dann wartet man, bis die nicht mehr dort arbeiten, bis die verrentet sind oder ihren Job selber wechseln und dann sagen die auf. Das heißt, da geht es schon um was, ob man 2 Jahre hat oder 3 Jahre oder 5 Jahre. Okay, die Kündigungsschutzklagen zielen auf Abfindung. Der Regierungsplan war, das, was es bisher gab, nämlich eine Untergrenze für Abfindung, zu ersetzen durch eine Obergrenze. Bis dahin gab es eine Untergrenze. Wer mindestens 2 Jahre Betriebszugehörigkeit hat, hatte einen Anspruch auf mindestens 6 Monate Abfindungszahlung. Das sollte ersetzt werden durch eine Obergrenze und dann gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit. Bis zu 2 Jahren höchstens 3 Monate, bis zu 5 Jahren höchstens 6 Monate, also das, was vorher die Untergrenze war, soll jetzt die Obergrenze werden. Und dann geht es hoch bis auf 15 Monate bei über 20 Jahren Unternehmenszugehörigkeit. Das ist gestaffelt nach Jahren von Unternehmenszugehörigkeit. Das sind aber Obergrenzen. Das heißt, im Prinzip wird eine Obergrenze eingeführt. Die sollte zunächst verbindlich sein, unter der Maßgabe der Rechtssicherheit, weil die Unternehmer, Vertreter, die greinten und flenten und heulten und jammerten und sagten, es ist so eine furchtbare Unsicherheit, wenn man eine rechtswidrige Kündigung ausspricht, wenn man von vornherein nicht weiß, wie viel das einen kosten wird. Also die Unternehmer sind Gestalten, die das Risiko nicht scheuen, die gerne auf den freien Märkten Risiken eingehen, im Unterschied zu diesen Faulenzern von Arbeitskräften, die gerne unbedingt, die eben keine Unternehmer sind, weil sie das Risiko scheuen. Aber wenn da mal ein finanzielles Risiko besteht, dann heulen sie rum und sagen, welch grauenhafte Unsicherheit, wenn man nicht weiß, was ein wohlgemerkt eine rechtmäßige Kündigung kostet gar nichts, also außer eine legale Abfindung, die aber unter Peanuts geht. Aber bei einer rechtswidrigen Kündigung weiß man nicht von vornherein, was einen der Spaß kosten wird. So, dann kamen etwas größere Widerstände als erwartet und dann wurde die verbindliche Obergrenze ersetzt durch eine unverbindliche. Das heißt, durch eine Tabelle, an die die Arbeitsgerichte sich nicht zwingend halten müssen. Also es ging schon natürlich auch darum, die Arbeitsgerichte zu knebeln. Die Arbeitsgerichte in Frankreich sind paritätisch besetzt, Hälfte auf Gewerkschaftslisten, früher gewählt, jetzt ernannt, die Hälfte von Arbeitgeberverbänden ernannt, durch Laienrichter, Richterinnen, die Hälfte davon auf Gewerkschaftslisten, früher gewählt, seit 2 Jahren ernannt, von oben, aber immer noch von den Gewerkschaften kommen. Eine Tabelle ist immer noch ein Risiko insofern, als das Gericht, wenn es nicht begründet, warum es von der Tabelle nach oben abweicht, natürlich riskiert, dass ein Gericht drüber, ein Berufungsgericht, die Entscheidung kassiert und so sagt, warum seid ihr jetzt so deutlich nach oben abgewichen, das habt ihr uns nicht begründet. Es gibt also zumindest einen Richtwert. Das ist die Stufe 2016. Die Stufe 2017 unter Macron ist die Rückkehr zu dem, was im ursprünglichen Entwurf stand. Also ein verbindlicher Obergrenzenwert, vor dem die Arbeitsgerichte, auch wenn sie es wollen, nicht abweichen dürfen nach oben. Das wird jetzt retabliert, das wird jetzt wiederhergestellt, die verbindliche Obergrenze. Soweit zum individuellen Arbeitsrecht. Dazu kommt die Erleichterung von betriebsbedingten Kündigungen in Konzernen. Ganz kurz, im multinationalen Konzern war es bislang so, in der Sparte, also in dem Sektor, wird geguckt, wenn der Konzern sagt, wir haben betriebsbedingte Schwierigkeiten, betriebsbedingte Kündigungsgründe, also wirtschaftliche Schwierigkeiten, dann wird geguckt, schreibt der Konzern schwarze oder rote Zahlen in der Sparte. Also beim Konzern mit Multiaktivitäten, was weiß ich, Rüstungsproduktion und Medien, da haben wir mehrere große, zum Beispiel Lagardère. Wenn in der Presse entlassen wird, zum Beispiel in Druckereien, schreibt der Konzern im Medienbereich rote oder schwarze Zahlen. Aber die roten oder schwarzen Zahlen werden dann nicht nur in Frankreich angeguckt, sondern in der Sparte, im Konzern, international, weltweit. Deswegen, weil sich natürlich erwiesen hat, dass die Konzerne dann hin und her verschieben, wenn sie sagen, wir wollen in Frankreich entlassen, da sind uns zu viele Leute der Gewerkschaft beigetreten oder da haben die Leute letztes Jahr gestreikt, da kündigen wir mal ordentlich. Dann wird natürlich Geld verschoben von der Filiale in Frankreich in die Filiale in Brüssel oder in Italien. Um dem einen Riegel vorzuschieben, wird dann geguckt, aber Moment, die Filiale in Frankreich hat rote Zahlen, das sind aber dicke, dicke schwarze Zahlen in Belgien und Italien in derselben Sparte, so geht's nicht. Das wird ausgehebelt, das heißt, da wird der Blick an der französischen Grenze abgeschnitten und gesagt, hier, es zählt nur noch, was für Zahlen in Frankreich geschrieben werden, damit die Konzerne keine Angst mehr haben, Leute in Frankreich einzustellen, die sie dann nicht mehr loswerden. So wurde es als sozusagen Aufhebung eines Einstellungshemmnisses begründet. Das ist schon durch, seit 2016, das betrifft das individuelle Arbeitsrecht. Was die Artikulation, die Verbindung zwischen dem Individuellen und Kollektiven betrifft, so wurde deutlich verschärft, was theoretisch schon seit 2013 unter Hollande im Gesetz stand, aber real kaum Anwendung fand. Es gab schon im Gesetz, also es gab schon in der Rechtsprechung seit 1997 und im Gesetz seit Juni 2013 die Idee, die Vorstellung, dass man vom Branchenkollektivvertrag, also hier würde man sagen vom Flächentarifvertrag nach unten abweichen darf im Unternehmen, wenn das ausgewogen wird, durch den Vorteil des Erhalts des Arbeitsplatzes. Also es gibt in Frankreich wie in Deutschland das Günstigkeitsprinzip, das heißt zwischen zwei Rechtsquellen wird geguckt, welche ist für die Lohnabhängigen günstiger. Und zwischen einem Branchenkollektivvertrag, also hier Flächentarifvertrag und dem Vertrag im Unternehmen, gilt der günstigere. Nun gibt es seit 1997 eine Rechtsprechung, die Möglichkeit zu sagen, dadurch, dass aber die Arbeitsplätze wegfallen würden, weil der Arbeitgeber Kündigungsgründe, die auch juristisch nachweisbar sind, hätte, wenn kein Verzicht geübt wird, dann gilt sozusagen der Arbeitsplatzerhalt als Vorteil, der die Verzichtserklärungen aufwiegt, der den unterschriebenen Verzicht aufwiegt. Seit Juni 2013 hatte die sozialdemokratische Mehrheit das auch im Gesetz verankert. Es war aber relativ eng definiert. Das heißt, es musste schon nachweisbar sein, dass die Kündigungsgründe juristisch fundiert wären und dass tatsächlich eine nachweisbare Zahl von Arbeitsplätzen gerettet wird. Also etwa, dass das Unternehmen garantiert, wenn für 2 Jahre Verzicht geübt wird, dass während der 2 Jahre nicht gekündigt wird, jedenfalls nicht aus betriebsbedingten Kündigungen oder nicht über diese Zahl hinaus. Das neue Gesetz hat das derart drastisch verschärft, dass gesagt wird, es reicht, wenn es muss nicht zwingend nachgewiesen werden, dass bedrohte Arbeitsplätze erhalten werden, sondern auch die Schaffung von Arbeitsplätzen reicht. Das heißt, wenn das Unternehmen Marktanteile gewinnt, neu einstellt, natürlich nicht aus Nettigkeit und Freundlichkeit aus Menschenfreundlichkeit für den Lohnabhängigen, sondern weil da Profit zu machen ist. Aber wenn das Unternehmen so nett ist und dadurch, dass es Marktanteile übernimmt, Leute einstellt, dann reicht das, weil gesagt wird, es ist ein positiver Beschäftigungsfaktor da. Das heißt, die Lohnabhängigen im Unternehmen werden dann gebeten, dadurch, dass eine positive Beschäftigungspolitik stattfindet, dürfen die Lohnabhängigen jetzt verzichten, damit sozusagen diese Nettigkeit, dass da Arbeitsplätze nicht abgebaut, sondern aufgebaut werden, unterstützt wird. Das erlaubt das Gesetz. Soweit zum individuellen Arbeitsrecht. Das heißt, der individuelle Arbeitsvertrag erlaubt da nicht mehr dagegen zu halten, weil gesagt wird, wenn es der Beschäftigungspolitik dient, dann kann auch der individuelle Arbeitsvertrag keinen Schutz bieten, sondern da gilt der Kollektivvertrag. Im kollektiven Arbeitsrecht passierte was 2016 und es passiert was 2017. 2016 wurde verändert die Regel zur Widerstandsfähigkeit von Mehrheitsgewerkschaft. In Deutschland habt ihr sowieso nur eine Gewerkschaft pro Betrieb, die unterzeichnen kann. Tarifeinheitsgesetz von 2015. In Frankreich gibt es Richtungsgewerkschaften. In vielen Unternehmen, nicht in allen, aber in vielen und in jeder Branche. Das heißt, es sitzen in den Branchen 5 am Tisch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage dem Arbeitsrecht, wer darf unterzeichnen und für die abhängig Beschäftigten sprechen. Da gibt es 3 Regeln. 10%, also bei Stimmenanteile bei Personalvertretungswahlen. 10%, um mit am Tisch zu sitzen. Wer kleiner ist, sitzt nicht mit am Tisch. Darf sich noch Gewerkschaft nennen, darf Flugblätter verteilen vor einem Betriebstor, da sitzt aber nicht mit am Verhandlungstisch. 30%, um zu unterzeichnen. Und bisher eben 50%, um das Abkommen durchzustreichen. Das heißt, die Minderheitsgewerkschaften, die 30% wiegen, dürfen unterzeichnen. Die Mehrheitsgewerkschaft oder Gewerkschaften, es können mehrere sich zusammentun, können innerhalb von 8 Tagen im Unternehmen oder innerhalb von 14 Tagen in der Branche erklären, nein, wir streichen das Abkommen durch, wir legen unser Veto ein. Wenn sie es nicht tun, nehmen wir an, die Mehrheitsgewerkschaften werden sich nicht einig, wenn es mehrere sind, dann kommt das Abkommen durch. Legen sie es ein, dann ist das Abkommen nichtig, und zwar von Anfang an null und nichtig. Das wurde ausgehebelt. Die Minderheitsgewerkschaften dürfen unterzeichnen. Erklären die Mehrheitsgewerkschaften ihren Widerstand, dann können sie es nicht mehr verhindern. Dann wird aber eine Abstimmung im Betrieb anberaumt. Version 2016, das Gesetz unter François Hollande. Der Arbeitgeber hält sich formal raus. Die Minderheitsgewerkschaften verteidigen das Abkommen, machen ihren Wahlkampf dazu, ihren Abstimmungskampf. Die Mehrheitsgewerkschaften machen ihren Abstimmungskampf, um zu sagen, warum ist das ein schlechtes Abkommen. Und dann wird abgestimmt. Version 2017, der Arbeitgeber darf sich beteiligen oder sogar selber die Abstimmung organisieren. Das heißt, es wird dann natürlich ordentlich die Tröte aktiviert werden, die aus der rauskommt. Eure Arbeitsplätze, sollen die in der Tschechischen Republik wieder aufgestellt werden? Soll die Investition von Konzernen in die Tschechische Republik gehen oder soll hier investiert werden? Leute, überlegt es euch gut. So, das ist die wichtigste Veränderung im Kollektivarbeitsrecht seit der Reform unter Hollande. Was jetzt dazu kommt, ist, dass die Personalvertretung im Unternehmen umgemodelt wird. Es gab bislang drei verschiedene Institutionen. Die Reform von 2017 legt diese verschiedenen Institutionen zusammen. Es wird ein Unternehmensrat eingerichtet, Conseil d'entreprise. Das heißt formal so wie der deutsche Betriebsrat, funktioniert aber anders. Es zählt sich am deutschen Arbeitsrecht dort, wo es im Kapitalrecht ist. Jedenfalls, was hauptsächlich auf dem Spiel steht, ist, was verschwindet, ist, es gab bisher drei Organe. Eines davon war der Fachausschuss für Arbeitssicherheit, Hygiene und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Das verschwindet und wird aufgelöst in ein Organ, was ansonsten vor allem die Funktion hat, über wirtschaftliche Entscheidungen des Arbeitgebers zu diskutieren. Also die Hauptaufgabe des Comité d'entreprise, des Unternehmensausschusses, was das sehr, sehr, sehr ungefähre, anders funktionierende, aber sehr ungefähre Pendant zum deutschen Betriebsrat war, dessen Hauptaufgabe war bisher, über unternehmerische Entscheidungen zu diskutieren. Es gibt kein Vetorecht, es gibt keine Mitwirkungspflicht, es gibt keine Zustimmungspflicht. Das heißt, der Arbeitgeber kann machen, was er will, aber seine unternehmerischen Entscheidungen wird in Debatten auf den Zahn gefühlt. Das kann natürlich dazu dienen, unternehmerische Argumente zu widerlegen. Ich muss 400 Arbeitsplätze abbauen, weil ich sonst pleite gehe. Dann wird das widerlegt mit Expertisen. Es gibt auch das Recht, den Arbeitgeber Expertisen zahlen zu lassen. Wenn dann die Kündigungen vor Gericht angefochten werden, dann zählt das. Weil gesagt wird, die unternehmerische Entscheidung basierte auf Gründen, die schon widerlegt worden waren. Hier ist das Protokoll. So. Jetzt wird das zusammengelegt mit dem Organ, was für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zuständig ist. Da kann man natürlich ahnen, was passiert. Fragen wie Gesundheitsschutz fallen hinten runter, weil wenn über den Erhalt von Arbeitsplätzen diskutiert wird, dann ist der Rest Luxus. Das ist, was wahrscheinlich passieren wird. Das ist, was die Reform von 2017 bringt. So, was gibt es an Gegenbewegung dazu? Das gab es vor allem 2016. Es gab drei Stufen in aller Kürze. Es gab die erste Phase der Bewegung, die vor allem eine Jugendbewegung war. Es hat damit zu tun, dass die Gewerkschaften am Anfang, Ende Februar, Anfang März, schwer in die Gänge kamen. Es hat damit zu tun, dass wenn 8 Richtungsgewerkschaftsverbände am Tisch saßen, da saß mindestens einer dabei, der sagte, wir diskutieren mit, wie wir protestieren, der aber schon mit einem Bein im Regierungslager stand, das war die CFDT. Die CFDT war nämlich im Grunde höchst begeistert, jedenfalls ihr Apparat, über die Aussichten, die Reform bietet. Insbesondere die Aussichten, dass die Minderheitsgewerkschaften leichte Vereinbarungen treffen können, weil sie sich sagt, das ist unser Markt. Wir sind die vernünftige Gewerkschaft, die künftig das Maximum an Vereinbarungen treffen wird. Mit Arbeitgebern oder im Staatsdienst mit der Regierung. Okay, die CFDT ist später auch ausgeschieden und hat sich offen auf Regierungsseite gestellt, aber am Anfang saß sie mit auf Tisch. Das heißt, die Gewerkschaften kamen am Anfang nicht in die Gänge. Das heißt, bei jeder Tagung wurde beschlossen, vielleicht demonstrieren wir in 5 Wochen, aber wir vertagen uns erstmal auf das nächste Treffen. Die Bewegung am Anfang war eine Jugendbewegung. Daraus resultierte aber schon eine Reaktion der Staatsmacht, die eine andere gewesen wäre, als wenn die großen Gewerkschaftsverbände von Anfang an die Widerstände organisiert hätten. Das heißt, wir hatten von Anfang an einen starken polizeilichen Druck auf Protestaktionen. Die ersten Aktionen waren etwa Oberschüler, die morgens das Tor ihrer Schule zuschweißten, die Mülltonnen vor dem Schulgebäude aufhäuften, manchmal auch leicht anzündeten. Das heißt, die erste Phase der Bewegung war von solchen Sachen geprägt. Aber wir hatten von Anfang an brutale polizeiliche Reaktionen, auch dann gekoppelt mit Spalier bei Demonstrationen, mit Einkesselung von Demonstrationen, bei einer Sozialprotestbewegung, die ein gewerkschaftliches Thema betraf und die am Anfang verbal, später ab April real oder ab dem 31. März real durch die großen Gewerkschaften unterstützt war. Das war ein Novum, weil bislang bei Protestaktionen zu sozialen Protestthemen, die Unterstützung der großen Gewerkschaften hatten, hielt die Polizei sich völlig raus. Die Polizei war da, wenn die CGT demonstriert, da kommt die Polizei, um den Verkehr zu regeln. Das war bislang die Regel. Also es war im Algerienkrieg noch anders, vor 60 Jahren. Aber seitdem war es so, dass bei militanten betrieblichen Aktionen, wenn ein Betrieb besetzt wird oder wenn eine Arbeitgeberzentrale besetzt wird, dann ist was anders. Aber wenn nur auf der Straße demonstriert wird. Wir hatten von Anfang an eine Bewegung, die mit massiver Polizeigewalt und damit auch mit wachsender Militanz in den Reihen von Demonstranten und mit dem Anwachsen eines schwarz-bunten Blocks oder eines autonomen Blocks konfrontiert war. Das prägte das Gesicht der Bewegung. Ich glaube, das hat den Rest insofern beeinflusst, als wir haben ein Klima, in dem tatsächlich ein Gutteil der öffentlichen Meinung beschäftigt mit Fragen von nationaler Identität, Terrorismus, Islam, Islamismus, in dem Ausnahmezustand herrscht, das heißt, in der die Polizei auch davon ausgeht, dass sie carte blanche der Regierung hat. Die Regierung braucht ja die Polizei für vermehrten Objektschutz, für die Akzeptanz von Urlaubssperre bei der Polizei durch den Ausnahmezustand, für zahllose nächtliche Hausdurchsuchungen. Das hat, glaube ich, diese Polarisierung natürlich und das sehr offensive und zum Teil brutale Auftreten der Polizei favorisiert. Das hat, glaube ich, die Auswirkung für den Schluss, dass wir eine Bewegung hatten, die einerseits wie vorherige soziale Protestbewegungen, 2010 gegen die Rentenreform, die inzwischen vorvorletzt, 2003 gegen die vorvorvorletzte Rentenreform, 1995 mit öffentlichen Diensten, wie diese Bewegung in den 20 Jahren zuvor, hatte diese Bewegung in den öffentlichen Umfragen ein Meinungspolster von 60-70%, also 70%, die in den Umfragen sagten, diese Reform ist schlecht für die abhängig Beschäftigten, mindestens 60%, die in Umfragen sagten, je nachdem, was man ankreuzen konnte, wir haben Solidarität, Verständnis, Sympathie, Unterstützung für diese Bewegung. Wir hatten aber eine wesentlich geringere Beteiligung, weil, sagen wir mal, die älteren Lohnabhängigen oder die mittleren ab 35 mit familiären Verpflichtungen, die blieben oft den Mobilisierungen fern. Die sahen sie, genau wie in den vorherigen Bewegungen, mit Unterstützung und sagten, wir finden es gut, dass Leute auf die Straße gehen, aber wir lassen die Jüngeren mal machen. Das heißt, wir haben de facto eine Beteiligung von 1 Million und wir hatten bei vorherigen sozialen Bewegungen Beteiligung bis zu 3 Millionen. Das ist ein Unterschied. Die letzte soziale Bewegung, die sich durchgesetzt hat, war die zur Verteidigung des Kündigungsschutzes 2006. Da waren 3 Millionen Leute gleichzeitig auf der Straße. Wir haben jetzt 1 Million gleichzeitig auf der Straße. Ich glaube, das ist der Grund für die Niederlage. Die starke Präsenz von Militanz, die Wahrnehmung der Bewegung durch eine Medienberichterstattung, die sich stark an Militanz und an Formen der Auseinandersetzung aufhängt. Eine Wahrnehmung der Bewegung als relativ radikal und entschlossen und militant und jugendlich. Und der Kontext, innere Sicherheit, Bedrohungsklima, subjektiv wahrgenommen, auch durch die Lohnabhängigen. Wir haben dann die zweite Phase der Gewerkschaften. Wir haben den Versuch, ich glaube, den tatsächlich ernst gemeinten Versuch von Gewerkschaften, es zu blockieren. Das heißt, wir haben dann branchenweise Streikwellen. Ab dem 20. Mai die Lkw-Fahrer, ab dem 16. Mai die Lkw-Fahrer, ab dem 23. Mai die Raffinerien mit Blockaden von Treibstoffdepots, ab dem 1. Juni die Bahngesellschaft. Was dann passiert ist, die Regierung gibt jeder einzelnen Branche nach, da wo es um branchenspezifische Anliegen gibt. In der Regel war es ein Mix. Die Fluglotsen kündigen an zu streiken, 3. bis 5. Juni, weil sie sagen, es gibt massiven Stellenabbau, der geplant ist bei den Fluglotsen und weil wir gegen die Arbeitsrechtsreform sind. Die Lkw-Fahrer demonstrieren für ihre Anliegen oder streiken und gegen die Arbeitsrechtsreform. In jeder Branche sagt die Regierung, alles, was eure branchenspezifischen Anliegen sind, das geben wir alles nach, die Stellen streichen bei den Fluglotsen, nehmen wir zurück. Nur die Arbeitsrechtsreform, die wollen wir durchbekommen als zentrales Anliegen. Das heißt, sozusagen eine Streikwelle nach der anderen erlischt, weil die Mehrheit der Basis sagt, okay, was unsere Branche betrifft, das haben wir ja durchgesetzt. Bei den Lkw-Fahrern kommt hinzu, den Lkw-Fahrern wurde garantiert, auf euch findet die Reform keine Anwendung. Lenkzeiten der Lkw-Fahrer sind keine Arbeitszeiten, die flexibilisiert werden können im Sinne des Gesetzes. Das heißt, ab 10. Juni plus minus, 10. Juni ist ein Stichtag durch den Beginn der Europa-Fußballmeisterschaft, die Regierung nicht gefährden wollte, weil das Ansehen Frankreichs in der Welt. Ab dem fängt die Streikwelle an auszulaufen. Und da haben wir die dritte Phase, die wiederum vor allem geprägt ist durch jugendliche Demonstrationsbeteiligung, durch die Minderheit von Gewerkschaftsaktiven und durch Dominanz von Polizeigewalt. Ohne dass ich das jetzt ausführen möchte, aber mit brachialen Auswirkungen. Insofern haben wir eine Bewegung, die am Schluss de facto in die Sackgasse lief. Ich glaube, es lag wirklich am quantitativen Faktor. Wären da 4 Millionen Leute unterwegs gewesen, dann hätte man gewonnen. In diesem Jahr haben wir nun einen schwachen Nachhall dieser Bewegung. Wir hatten am 12. September frankreichweit vielleicht 300.000 Demonstrierende. Wir hatten nochmal am 21. September eine vergleichbare Zahl. Wir haben dann aber schon ab Oktober Demonstrationen, die sich totlaufen. Wir haben laut Polizeiangaben, ich kenne keine gewerkschaftlichen Alternativzahlen, am 19. Oktober über den 3. Aktionstag 80.000 in ganz Frankreich, nicht in Paris, in ganz Frankreich, in 200 Städten. Das heißt, wir haben eine Bewegung, die sich de facto totgelaufen hat. Ich glaube einfach deswegen, weil die Leute sich sagten, nach der Auseinandersetzung vom vergangenen Jahr, glauben wir nicht mehr dran, dass wir gewinnen können. Die 80% Sockel stehen sowieso. Die 20%, die jetzt noch draufgesetzt werden, das gewinnen wir auch nicht. Wir haben ja im vergangenen Jahr nicht gewonnen, wo mehr Power auf der Straße war. Wir haben jetzt nochmal Nachklangaktionen. Wir hatten vorgestern die CGT im Energiesektor, die zwei Fernsehsender, die sehr pro-kapitalistisch berichten, den Saft abgedreht, den Strom abgedreht haben für ein paar Stunden. Das war eine nette Aktion. Aber wir haben auch hier ein Bild, was gezeichnet ist, A, von der Niederlage der sozialen Bewegung, B, von aber Branchen, die es wiederum schaffen, sich rauszuziehen. Das ist, glaube ich, das Panorama, was wir im Moment haben. Was ist mit den Alternativen? A, progressive Alternative, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht unbedingt auf Parteifaktoren ein, aber der Hemmschuh für linke Alternativen ist natürlich, wenn es jetzt nicht die sozialdemokratische Alternative ist, die auf die nächste Parlaments- oder Präsidentschaftswahl wartet, sondern linke Alternativen, die auch an soziale Bewegungen andocken. Die haben natürlich das Problem, wenn du sagst, unsere Stärke liegt auf der Straße und in den Betrieben mit sozialen Bewegungen. Wenn du aber eine Schwäche der sozialen Bewegung hast, dann ist es natürlich auch ein Hemmschuh für linke Alternativen. Mélenchon ist zum Beispiel jemand, der sagte, mit einer eigenen Demonstration neben den Gewerkschaften 23. September, ich verkörpere den Widerstand gegen die Regierungspolitik. Mélenchon war dann auch der Erste, der sagte am 1. November im Fernsehen, diese Auseinandersetzung haben wir verloren, was natürlich auch demobilisiert wirken kann. Die rechte Alternative ihrerseits, mit der wir anfingen, weil wir sagten, Macron wurde auch gewählt, weil ihm nur noch die neofaschistische Alternative gegenüberstand, die steckt selber aus anderen Gründen in der Klemme, und zwar, weil strategische Fragen dort unentschieden sind. Eine strategische Frage ist, wie hältst du es mit der Bourgeoisie und wie hältst du es mit der konservativen Rechten? Erfahrungsgemäß kommen solche Parteien nur an die Macht im Bündnis mit konservativen und reaktionären Kräften. Das galt selbst für die NSDAP, obwohl die, sagen wir mal, eine ganz andere Massenbasis hat als der Front National. Beim Front National sprechen wir von 50.000 Mitgliedern. Die NSDAP hatte 500.000 Leute unter Uniform. Aber erfahrungsgemäß schafft eine solche Partei es nicht, aus rein eigener Kraft, ohne Unterstützung durch die Eliten, die Macht zu übernehmen. Beim Front National haben wir aber eine scharfe Abgrenzung zu den Konservativen und Wirtschaftsliberalen, weil der Front National seit 25 Jahren, aufgrund der Prognose nach dem Mauerfall, ist der Marxismus tot und deswegen kann die nationale Rechte die soziale Frage allein stellen ohne linke Konkurrenz. Das war die Prognose, auch wenn sie nicht eintraf. Aber seit der Zeit nach dem Ende der UdSSR haben wir beim Front National eine strategische Richtungsentscheidung. Wir setzen alles auf die soziale Frage, weil neben einer sozialen Basis, die von der Rechten kam, werden wir eine neue soziale Basis gewinnen und unsere dadurch verdoppeln, indem wir das Feld der Linken abräumen und das einzige Alternative zum System sowohl auf der Linken als auch auf der Rechten erscheinen. Das ist das Profil des Front National seit 25 Jahren. Damit schneidet er sich aber ab von Unterstützung durch das Großkapital, insbesondere auch, weil das Großkapital sagt, was ihr da ein Programm habt, Austritt aus dem Euro zumindest, das geht gar nicht, also Migranten schikanieren. Das ist dem Großkapital wurscht, aber Abgrenzung von Globalisierung, weil es die rechte Art ist, die soziale Frage zu stellen, um zu sagen, die Globalisierung ist ein Angriff auf die Nationen und auf die Arbeitenden. Austritt aus dem Euro, das geht gar nicht, das ist wirtschaftspolitisch unverantwortlich. Wir haben eine reale, quasi Bündnisunmöglichkeit, zumindest auf nationaler Ebene, zwischen den Konservativen und dem Front National, weil die Positionen, die zum Wirtschaftsliberalismus eingenommen werden, zumindest verbal, absolut konträr zueinander sind. Eine Affirmation des Wirtschaftsliberalismus auf der einen Seite, eine fast Verteufelung des Wirtschaftsliberalismus bei der extremen Rechten auf der anderen Seite. Diese strategische Frage ist ungelöst. Diese strategische Frage bricht voll wieder auf. Das heißt, wir haben eine starke Relativierung der sozialen Demagogie, weil aus der eigenen Partei die Fragen kommen, um zu sagen, aber ihr mit eurer Rückkehr zur Rente mit 60, die es vor Sarkozy gab, ist das nicht wirtschaftspolitisch unverantwortlich und entfremden wir uns nicht die Mittelklassen. Durch die Wahlniederlage von Marine Le Pen, die wiederum verursacht war durch ihr klägliches Scheitern bei der Fernsehdebatte mit Emmanuel Macron am 3. Mai, weil sie dort wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch ihre Inkompetenz, was anderes als pures Logos rauszuhauen, unter Beweis stellte. Nach der deutlicher als erwartend ausfallenden Wahlniederlage von Marine Le Pen brechen diese strategischen Fragen voll auf. Und der Front National ist sozusagen in seinem Spagat zwischen einem scharf sozialdemagogisch ausgerichteten Diskurs einerseits und der strategischen Frage, wie kommen sie an die Macht andererseits. Dadurch, dass er in diesem Spagat die strategische Frage nicht beantworten kann, wie kommen wir eigentlich an die Macht, steckt diese Alternative eigentlich auch in der Klemme im Moment, weil sie selber nicht wissen, auf welchen von beiden Füßen sie tanzen sollen. Das ist im Moment das Panorama, was mich im Moment sagen lässt, Macron hat erstmal Zeit, weiter zu regieren. Wie er das in 5 Jahren ausfällt, wird sich sehen, aber im Moment hat er jedenfalls ein Polster. Ich würde gerne auf eine andere Schlusswirkung enden, aber das ist im Moment die Realität.